NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Hallo, schönen guten Abend zusammen. Wähler mit Abstiegsängsten machen eher ihr Kreuzchen bei der AfD als andere. Das steht in einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung, die heute vorgelegt wurde. Dazu haben wir Einzelheiten. Wir bringen Sie auf den aktuellen Stand in Sachen Eierskandal. Da beschuldigen sich jetzt Belgien und die Niederlande gegenseitig. Und wir informieren Sie über die ersten Wahlzwischenergebnisse in Kenia. Dort machen Vorwürfe des Oppositionskandidaten die Runde. Er spricht von Wahlbetrug. Als erstes ist aber Bericht und Kommentar über Drohungen mit so wörtlich Feuer und Zorn. Wüste Worte sind das, die aus Washington gekommen sind von US-Präsident Donald Trump. Sie richten sich gegen das Regime in Nordkorea, weil das neuerdings damit droht, die US-amerikanische Pazifikinsel Guam zu beschießen. Gleichwohl ist auch die Tonlage Trumps beunruhigend, finden sogar Politiker seiner eigenen Partei. Aus Washington, Gabi Biesinger.
Keinen Augenblick habe er gezögert, den geplanten Tankstopp auf der Pazifikinsel Guam einzulegen, erklärte US-Außenminister Tillerson den Journalisten, die mit ihm im Flugzeug auf dem Rückweg vom Asiangipfel saßen. Aus seiner Sicht gäbe es überhaupt keine konkrete Bedrohung.
I do not believe there is any imminent threat.
Tillerson verteidigte Präsident Trumps heftige Worte. Trump habe lediglich versucht, eine starke Botschaft an den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un zu senden. Dies mache Trump in einer Sprache, die Kim Jong-un verstehen kann, weil er diplomatische Sprache nicht zu verstehen scheint, so Tillerson weiter. Es ist nicht das erste Mal, dass der Außenminister die aggressive Rhetorik des Präsidenten in diplomatische Bahnen zurücklenkt. Darüber hinaus zeigte Tillerson sich zuversichtlich, dass die Diplomatie im Hintergrund weiter erfolgreich arbeite. Die USA müssten ihre Strategie nicht ändern.
I think the strategy we're currently on is working, in fact. I think Americans should sleep well at night.
Die Amerikaner können nachts auch weiterhin beruhigt schlafen. Trump hatte gestern erklärt, wenn Nordkorea seine Drohungen fortsetze, werde man dem mit Feuer, Wut und Macht, wie es die Welt noch nie zuvor gesehen hat, begegnen.
They will be met with fire, fury and frankly power, the likes of which this world has never seen before.
Doch nach einer Blitzumfrage des Fernsehsenders CBS sehen 61% der Amerikaner nicht, dass Trump die Nordkorea-Krise mit solchen Äußerungen gut im Griff hätte. Der ehemalige Marineadmiral John Kirby, früherer Pressesprecher im US-Außenministerium, warnt, Trumps Rhetorik spiele Nordkorea direkt in die Hände.
He's playing right into Kim Jong-un's hands.
Kim Jong-un möchte den Konflikt auf die USA ausrichten und nicht auf die Weltgemeinschaft. Und wenn Trump so heftig reagiert, dann bestätigt er quasi, dass die USA der Gegner von Nordkorea sind. Und damit isoliert er uns von unseren Verbündeten und nicht Nordkorea.
Der Demokrat Bill Richardson, früherer Sondergesandter für Angelegenheiten mit Nordkorea bei den Vereinten Nationen, drängt darauf, vor allem schnell festzustellen, ob Nordkorea wirklich bereits Mini-Atomsprengköpfe besitzt, die einsatzbereit wären.
That report was very disturbing. I think we have to get our.
Diese Berichte sind sehr alarmierend und die Geheimdienste müssen uns da unbedingt schnell Gewissheit verschaffen. Ich sehe an dieser Stelle auch die Möglichkeit für Trump, zu zeigen, dass er sich endlich verhalten kann wie ein wahrer Präsident, indem er nämlich deeskaliert und Republikaner und Demokraten hinter sich zusammenbringen.
In vielen Fernsehsendungen wird heute in den USA auch daran erinnert, dass vor genau 72 Jahren am Ende des Zweiten Weltkriegs die japanische Stadt Nagasaki durch den Abwurf einer US-Atombombe vernichtet wurde. Und Beobachter meinen, in Trumps Drohung von gestern ein Echo dessen zu hören, was Präsident Harry Truman damals 1945 formulierte.
They may expect a rain of ruin from the air, the like of which has never been seen on this earth.
Sie dürfen einen Regen der Zerstörung aus der Luft erwarten, wie man ihn auf der Erde noch nicht gesehen hat. Ob Trump Truman bewusst zitierte oder das ganze Zufall ist, bleibt vorerst ungeklärt.
Drohe nur mit Dingen, die du auch wahrmachen würdest, sonst machst du dich lächerlich. Das ist eine alte Regel aus der Kindererziehung und die gilt auch anderswo, wenn man will, sogar in der Außenpolitik. Bei Donald Trump ist die Regel allerdings bisher nicht angekommen, obwohl er Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte ist. Ja, und was heißt das jetzt für die USA, für Nordkorea und für uns? Hier ist die Meinung von Jürgen Hanefeld.
Die Karikatur, die heute in vielen asiatischen Blättern zu sehen war, trifft den Punkt. Da sitzen plärrende Babys, das eine Trump, das andere Kim, in der Sandkiste und bewerfen sich gegenseitig mit Dreck. Weggelassen sind allerdings die Mütter, die den Streit schlichten könnten. Bei Nordkorea könnte man noch an China denken, eine Stiefmutter allenfalls, der Kim auf der Nase herumtanzt. Aber wer würde den wutschnaubenden Trump zügeln können? Zugegeben, es ist eine brenzlige Situation entstanden, aber in Wahrheit keine neue. Schon seit mindestens 2 Jahren erklärt der nordkoreanische Diktator, was er will. Er will Atommacht sein. Darin sieht er seine einzige Überlebenschance. Mit Blick auf andere Despoten, die keine Atomwaffe hatten, ist sein Standpunkt zumindest nachzuvollziehen. Nur mit der Bombe fühlt er sich sicher vor dem, was die Amerikaner so schön Regimewechsel nennen. Ein klares Kalkül, das zeigt, dass Kim alles andere als ein Wirrkopf ist. Er ist der jüngste Diktator der Welt, bekommt nirgendwo Asyl und will sein Land noch ein paar Jahrzehnte regieren. Viel wirrer erscheint die Position der USA. Ganz abgesehen von der Frage, ob es nicht drängendere Probleme auf der Welt gibt, zum Beispiel Syrien, fragt man sich, warum er Kim auf dem Niveau eines Westernhelden begegnet. Feuer und Zorn, wow! Und wenn sich der Rauch verzogen hat, was bleibt dann übrig? Ein total zerstörtes Nordkorea, dessen Kriegsopfer nach China und Südkorea fliehen? Das würde sich China nie gefallen lassen. Man muss sich immer wieder vor Augen halten, worum es in Wahrheit geht. Nordkorea will Atommacht werden, nicht um die USA anzugreifen, sondern um eine glaubwürdige Abschreckung zu haben. Es gibt nur 2 Wege aus dieser Krise. Entweder erkämpft sich Nordkorea den Status einer Atommacht mit Gewalt. Das birgt die Gefahr eines Weltkrieges, den niemand wollen kann. Oder Trump wird vernünftig, hört auf zu drohen und beginnt zu verhandeln. Mit Russland, mit China, mit Japan und Südkorea am Tisch. Der erste Schritt wäre es, dass die jährlichen Manöver der Amerikaner ausgesetzt würden und dafür Nordkorea seinem Raketenprogramm ein Moratorium gönnt. Kein neuer Vorschlag, gewiss, aber besser als der sinnlose und gefährliche Sandkastenkrieg. Denn, wie gesagt, es fehlen die Mütter, die Streithähne auf den Schoß nehmen könnten.
Der Kommentar im Echo des Tages von WDR 5 und NDR Info von Jürgen Hanefeld. Das war ein Schreck am Morgen heute in einem Vorort von Paris. Da ist ein Auto in eine Soldatengruppe gefahren, offenbar mit Absicht. Der Tatverdächtige ist anschließend geflüchtet nach Nordfrankreich. Inzwischen aber hat ihn die Polizei festgenommen. War das jetzt ein weiterer Terroranschlag? Baba Kostolnik.
Es war der Premierminister persönlich, der offiziell bestätigte, dass es offenbar einen ersten Fahndungserfolg gegeben hatte.
À l'heure où je parle, un suspect.
In dem Moment, in dem ich zu Ihnen spreche, erklärte Edouard Philippe den Abgeordneten der Nationalversammlung, ist ein Verdächtiger auf der Autobahn, die Paris und Boulogne im Norden verbindet, aufgegriffen worden. Er wurde festgenommen.
Il est donc arrêté.
Zum Ablauf der Festnahme wollte der Premier dann keine Details nennen. Aus Justiz- und Ermittlerkreisen sickerte jedoch durch, dass sich der Mann heftig gegen seine Festnahme wehrte, sich eine wilde Verfolgungsjagd mit den Einsatzkräften lieferte und durch Schüsse verletzt wurde. Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei dem Fahrer tatsächlich um den Mann handelte, der am Morgen im Pariser Vorort Levallois-Perret einen schwarzen BMW in eine Gruppe von Soldaten steuerte. Nachdem er die Bilder der Überwachungskameras aus Levallois-Perret gesehen hatte, schilderte Innenminister Gérard Collomb diesen Angriff wie folgt. Die Soldaten waren im Rahmen der Antiterroroperation in Levallois-Perret im Einsatz. Sie hatten gerade ihre Unterkunft verlassen, als der Mann in seinem Auto sich zunächst langsam näherte, in den letzten 5 Metern dann stark beschleunigte und in die Soldatengruppe hineinfuhr. 6 Soldaten wurden bei dem Angriff verletzt. Alle wurden in Militärkrankenhäuser gebracht, wo sie medizinisch versorgt wurden. Verteidigungsministerin Florence Parly zeigte sich nach einem Besuch der Verletzten erleichtert. Die 3 Leichtverletzten sind wirklich nur leicht verletzt. Und bei den schwerer Verletzten ist es glücklicherweise nicht so schlimm, wie wir zunächst befürchtet haben. Wir haben beruhigende Nachrichten von der medizinischen Abteilung erhalten.
Wir haben des nouvelles rassurantes sur leur état.
Der Angriff auf die Soldaten von Levallois-Perret ist nicht der erste Angriff auf das Militär in Frankreich. Und Innenminister Gérard Collomb ist fest davon überzeugt, dass auch diese Attacke kein Unfall war. Die Antiterrorstaatsanwaltschaft hat bereits die Ermittlungen aufgenommen.
C'est un acte délibéré, ce n'est pas un acte accidentel.
Das war Vorsatz, ganz klar, sagte Collomb. Das ist mittlerweile das sechste Mal seit Januar 2015, dass Soldaten im Visier von Angreifern stehen.
Le 1er janvier 2015.
Erst am Samstag hatte ein Mann versucht, mit einem Messer Soldaten am Eiffelturm zu verletzen. Der Mann wurde festgenommen. Er befindet sich mittlerweile in einer psychiatrischen Klinik. Während Premierminister Philippe und seine Regierung das schnelle Ergreifen des Verdächtigen und die Kaltblütigkeit der betroffenen Soldaten lobten, gab es Kritik von der Opposition. Man hat die Mittel für die Verteidigung des Landes, für die Armee zurückgefahren, sagte Eric Ciotti von den Republikanern. Und das berührt natürlich die Operation Sentinelle. Schon jetzt stehen weniger Soldaten zur Verfügung und das wird nicht besser werden. Jüngst hatte es eine größere Polemik um die Sparmaßnahmen der Regierung gegeben. Vor allem die Opposition hatte die geplanten Einsparungen der Regierung Philippe lautstark kritisiert.
Bericht von Barbara Kostolnik. Immer noch herrscht Fassungslosigkeit in Hamburg über eine Messerattacke vor knapp 2 Wochen. Dabei hatte ein 26-jähriger Mann einen Menschen getötet und 5 weitere verletzt. Offenbar haben Polizei und Verfassungsschutz den Mann gekannt und ihn als Islamisten eingeschätzt. Heute Nachmittag nun hat der Innenausschuss der Hamburger Bürgerschaft über die Hintergründe der Tat diskutiert und über die Konsequenzen, denn es gibt eine Aussage des Mannes gegenüber dem Landeskriminalamt.
Nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung hat der 26-Jährige sich ausführlich zu seiner Tat geäußert. Er habe bedauert, nicht weitere Menschen getötet zu haben. Den Entschluss zu dem Attentat will er erst im Laufe des Tattages gefasst haben. Zunächst habe er überlegt, mit einem Lastwagen oder einem Auto zuzuschlagen, nach dem Vorbild der Attentäter von Berlin und Nizza. Der Palästinenser erklärte zudem, dass er nicht im Namen der Terrororganisation Islamischer Staat gehandelt habe. Er berief sich angeblich direkt auf den Propheten Mohammed. Den Informationen zufolge soll er in der Vernehmung erklärt haben, er habe sich erst 2 Tage vor der Tat zu einer streng religiösen Lebensweise entschieden. Die Behörden müssen nun klären, wie die Aussage zu werten ist. Der Generalbundesanwalt, der in dem Fall ermittelt, hat bereits einen Gutachter beauftragt. Er soll den Tatverdächtigen psychiatrisch untersuchen. Der Hamburger Verfassungsschutz hatte aufgrund von Hinweisen schon vor der Tat vorgeschlagen, den sozialpsychiatrischen Dienst einzuschalten. Warum dies unterblieb, ist unter anderem Thema in der Sitzung des Innenausschusses der Bürgerschaft.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Und wir haben darüber berichtet, vorletzte Woche beim Absturz eines deutschen Kampfhubschraubers in Mali sind 2 Bundeswehrsoldaten ums Leben gekommen. Der Schock ist groß. Die Ursache war bisher unklar, berichtet Hendrik Burs. Aber seit heute wissen wir immerhin, der Hubschrauber hatte seine Rotorblätter verloren, so der Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums in Berlin.
Wir haben Erkenntnisse darüber in dieser Untersuchungsgruppe, dass sich die Hauptrotorblätter in dieser Phase, dieser Absturzphase vom Hubschrauber gelöst haben.
Es müssen dramatische letzte Augenblicke gewesen sein an Bord des Bundeswehrhubschraubers vom Typ Tiger. Jens Floßdorf, Sprecher des Verteidigungsministeriums, schildert den aktuellen Stand der Untersuchungen. Demnach war der Hubschrauber mit rund 250 Stundenkilometern unterwegs, zunächst ganz ohne sichtbare Probleme. 82 Kilometer nördlich des Flughafens Gao in Mali ging dann aber alles sehr schnell.
Nach derzeitigem Erkenntnisstand gehen wir davon aus, dass der Hubschrauber sehr überraschend in einen starken Sinkflug übergegangen ist und dann nach 10 Sekunden auf den Boden aufgeschlagen ist. Das Fahrzeug hat dann sofort Feuer gefangen und nach Einschätzung der Experten gab es auch keine Überlebenschance für die Piloten.
Warum sich unverzichtbare Teile wie die Rotorblätter gelöst haben, geht nicht aus dem Zwischenbericht hervor. Die weiteren Untersuchungen vor Ort könnten noch Monate dauern, heißt es. Ministerin Ursula von der Leyen mahnt zur Geduld.
Es gebietet auch die Komplexität des Vorfalles, dass wir den Berichtabschluss abwarten, damit dann auch die Unfallursache geklärt ist.
Als die insgesamt 4 Tiger-Hubschrauber im Frühjahr nach Mali verlegt wurden, hatten Fachleute Zweifel geäußert, ob sie dort trotz Hitze und feinem Wüstensand in der Luft funktionieren würden. Deutschland beteiligt sich mit rund 50 anderen Staaten an der UNO-Mission in Mali. Die beiden verunglückten Piloten sind die ersten Todesfälle für die Bundeswehr in dem afrikanischen Land.
Was würden Sie ankreuzen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre? Diese und weitere Fragen stellen Mitarbeiter von Infratest DIMAP regelmäßig einer repräsentativ ausgesuchten Gruppe von Bundesbürgern. Und diese Daten ergeben dann den Deutschlandtrend. Und der wird natürlich umso wichtiger, je näher die Wahl, die Bundestagswahl rückt. Also, hier kommt der Deutschlandtrend vom August, Spezialausgabe Dieselskandal. Ellen Eni.
Wegen der Dieselaffäre hat das Image der Autoindustrie stark gelitten. 57% der Bürger geben an, dass sie ihr Vertrauen in die Autoindustrie verloren haben. Doch auch die Politik macht aus Sicht der Bürger keinen guten Job. 67% der Deutschen sind der Meinung, dass die verantwortlichen Politiker zu nachsichtig mit der Autoindustrie umgehen. 21% sagen, dass der Umgang angemessen sei. 6% finden, dass die Politiker zu streng mit der Autoindustrie umgehen. Das hat eine Umfrage von Infratest DIMAP für den ARD Deutschlandtrend ergeben. Wenn man fragt, welche Ziele die Politiker aus Sicht der Bürger bei der Aufarbeitung der Dieselaffäre verfolgen, dann sagen 63%, dass die Interessen der Autoindustrie und die Arbeitsplätze im Vordergrund stehen. Und welche Ziele sollten aus Sicht der Bürger von der Politik verfolgt werden? 66% finden, dass der Schutz der Umwelt und die Gesundheit der Bürger im Vordergrund stehen sollten. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, dann bliebe die Union stärkste Kraft mit 39%. Keine Veränderung im Vergleich zum Deutschlandtrend Anfang Juli. Die SPD gewinnt einen Punkt hinzu und erreicht 24%. Die Linke und die Grünen bleiben stabil bei 9 bzw. 8%. FDP und AfD verschlechtern sich beide um einen Punkt und landen bei jeweils 8%.
Alle Ergebnisse des Deutschlandtrends kriegen Sie heute Abend in den Tagesthemen im ARD-Fernsehen. Ja, wo wir gerade schon sind bei Wahlwünschen und Parteipräferenzen, reden wir doch mal über den Rechtspopulismus. Der war Gegenstand einer Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, deren Ergebnisse heute in Düsseldorf vorgelegt worden sind. Konkret geht es darum, warum Menschen bei uns AfD und Co. wählen, welche Themen zu dieser Wahlentscheidung führen und ob auch Gewerkschaftsmitglieder anfällig sind für rechte Populisten. Bei mir Frank-Christian Starker aus der WDR-Wirtschaftsredaktion. Herr Starker, also machen wir es mal der Reihe nach. Wie ist diese Studie grundsätzlich einzuordnen?
Die Autoren haben es genannt, eine Spurensuche nach Gründen für rechtspopulistische Orientierung, auch unter Gewerkschaftsmitgliedern. Ergebnis 1, es gibt eigentlich keinerlei Hinweise darauf, dass Rechtspopulisten, und damit ist die AfD gemeint, bei Gewerkschaftsmitgliedern besonders Erfolg haben. Und das Zweite, es ist nicht so, wie viele vielleicht meinen, dass es der Mehrheit der AfD-Wähler wirtschaftlich überproportional schlecht geht und sie deshalb auf die Antworten der Rechtspopulisten setzen. Nein, es ist mehr die Unsicherheit, dass es so kommen könnte. Also die Unsicherheit über die eigene Zukunft, das bewegt viele Menschen und viele ziehen eben daraus den Schluss, ihr Kreuzchen bei den Rechtspopulisten zu machen.
Unsicherheit, Ängste, das müssen Sie erläutern.
Viele Menschen registrieren sehr sensibel, dass es zurzeit viele Brüche in der Gesellschaft gibt. Die Arbeitswelt, die ändert sich. Stichwort Industrie 4.0. Komme ich damit? Dann die Art, wie wir arbeiten. Wir werden überwacht in der Digitalisierung. Da ist die Sorge groß. Man muss ständig erreichbar sein. Sehr genau wird auch registriert, dass es sehr viel unsichere Arbeitsverhältnisse gibt. Leiharbeit, die ausufernde Befristung. Und beim Thema finanzielle Absicherung im Alter, da haben AfD-Wähler mehr Sorgen als Wähler anderer Parteien. Das alles verunsichert viele. Dann setzt man eben auf die AfD, zumal Vertrauen in andere Parteien, in gesellschaftliche Institutionen, auch in Medien, bei der Wählerschaft der AfD da nicht gerade in hohem Maße vorhanden ist.
Was haben die Forscher denn noch herausgefunden über Themen und über Menschen, die dann AfD wählen oder andere Rechtspopulisten?
Es sind deutlich mehr Männer als Frauen. Sehr viele sind in der Altersgruppe 30 bis 49 Jahre alt. Also es sind die mittleren Jahrgänge, die besonders zur AfD neigen. Es sind Menschen mit niedrigen bis mittleren Bildungsabschlüssen. Aber das jetzt den Schluss zu ziehen, AfD-Wähler hätten ein Monopol bei den Niedriggebildeten, das stimmt auch nicht. Genauso wenig, wie es stimmt, dass es ein Monopol der Niedrigverdiener ist. Es ist weniger die wirkliche soziale Lage, es ist die womöglich schlechtere Lage in Zukunft. Also die Unsicherheit, ja die Angst davor. Und deshalb sind auch Menschen mit formal höheren Bildungsabschlüssen und eine deutlich große Gruppe, auch mit Menschen, die mehr verdienen als der Durchschnitt darunter.
All das in einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung. Nochmal gesagt, es ist eine gewerkschaftsnahe Stiftung. Das wirft ja die Frage auf, was tun die Gewerkschaften, was wollen sie in diesem Zusammenhang denn auch tun? Denn aus ihrer Sicht soll es ja nicht so sein, dass Menschen AfD wählen.
Die Gewerkschaften geben sich da sehr selbstbewusst. Sie sagen, wir haben die Antworten auf die Fragen der Menschen. Themen der sozialen Sicherheit, das sind unsere Themen. Wir haben die Rezepte und dann zählen sie gerne auf. Mehr Sicherheit durch Tarifverträge, starke Mitbestimmung, Ordnung auf dem Arbeitsmarkt statt prekärer Beschäftigung wie Leiharbeit oder ständigen Befristungen. In den nächsten Wochen wollen sie das deutlich machen in der Öffentlichkeit und sie wollen die Parteien, die anderen Parteien dazu bewegen, solche Positionen zu übernehmen. Ob die Wähler das allerdings dann auch genauso sehen, das bleibt abzuwarten.
Frank-Christian Starker aus der WDR-Wirtschaftsredaktion über eine heute vorgelegte Studie der Hans-Böckler-Stiftung zum Rechtspopulismus. Vielen Dank. Wir gehen ins Ausland. Gott sei Dank ist er ruhig verlaufen, der Wahltag in Kenia gestern. Aber heute schon ist die Lage anders, denn die Auszählung der Wahl läuft und sofort gibt es aggressive Proteste und lauten politischen Streit über die Zwischenergebnisse. Die sehen nämlich den amtierenden Präsidenten ziemlich weit vorn. Für die kenianische Opposition ist klar, diese Ergebnisse können so nicht stimmen. Aus Nairobi, Linda Staude.
Uhuru muss weg. Dutzende aufgebrachte Demonstranten ziehen durch Nairobis Slum Mathare und brüllen ihre Wut heraus. Einige junge Männer zünden Autoreifen an. Sie sind Anhänger der Opposition und aufgestachelt von Raila Odingas Vorwürfen des Wahlbetrugs.
Hacker
haben Zugang zu unserer Wahldatenbank bekommen, und zwar über den Account des Chefs der Wahlkommission. Sie hatten damit vollen Zugang zu allen Systemen der Wahlkommission. Präsident Uhuru Kenyatta führt nach Auszählung der meisten Wählerstimmen mit einem komfortablen Vorsprung von 10 Prozentpunkten. Nur dank der massiven Manipulationen der Hacker, sagt sein Herausforderer.
We got them.
Wir haben sie erwischt, wir haben den Betrug aufgedeckt. Uhuru muss gehen.
Uhuru must go home.
Nach den Zahlen seiner Parteifreunde liege er mit etwa 1 Million Wählerstimmen in Führung, fügte er hinzu. Der Vorsitzende der Wahlkommission, Wafula Chebukati, reagierte zurückhaltend auf die Vorwürfe.
So we shall go into that.
Wir werden das untersuchen und herausfinden, ob diese Behauptungen wahr sind. Wir vertrauen unserem System, aber im Moment kann ich nicht sagen, ob es gehackt wurde oder nicht.
Whether or not the system has been hacked.
In der Oppositionshochburg Kisumu setzte die Polizei Tränengas gegen etwa 100 Demonstranten ein. Sie hatten Schilder dabei mit der Aufschrift "Ohne Raila kein Frieden".
Let peace reign.
Lasst Frieden herrschen, aber den gibt es nur, wenn Sie diese Forderung akzeptieren.
Yeah, to our demands.
Gerüchten zufolge soll die Polizei mindestens einen Demonstranten erschossen haben. Die Kenianer fürchten, dass das nur der Anfang sein könnte. Japheth hat einen kleinen Laden im Slum Kangemi. Ich habe große Angst. Sie können sehen, dass ich das Geschäft heute nicht aufgemacht habe. Alles ist weggeschlossen. Es ist nicht gut und ich glaube, wir müssen Angst haben. Nach der Wahl 2007 hatte das umstrittene Ergebnis zu blutigen Unruhen geführt, die über 1200 Menschen das Leben gekostet haben. Matthew fürchtet, dass sich das wiederholen könnte. Ich bin gerade schon von der Arbeit gekommen, statt bis 5 zu bleiben. Die Lage ist angespannt. Sie haben uns gesagt, geht lieber nach Hause. Da ist es wenig beruhigend, wie heuchlerisch Odingas Vize Kalonzo Musyoka seine Anhänger zum Frieden aufgefordert hat, trotz des angeblichen Wahlbetrugs.
Because of this tragedy.
Wegen dieser Tragödie müssen die Kenianer tief beunruhigt sein. Wir als eure politischen Führer möchten euch aufrufen, Ruhe zu bewahren, für den Moment. Aber es könnte ein Zeitpunkt kommen, zu dem wir euch aufrufen müssen, zu handeln.
There may come a time when we will have to call you to action.
Ja, das klingt nicht gut. Die Gerüchte über Tote haben sich übrigens mittlerweile konkretisiert. Nach Polizeiangaben sind 2 Menschen erschossen worden. Andere Quellen sprechen sogar von 3 Toten. Hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Wo überall ist das Schädlingsgift Fipronil eingesetzt worden? Und welche Eier und Eierprodukte sollte man demzufolge besser nicht essen? Mit der Frage plagen sich Lebensmittelkontrolleure seit Tagen herum, auch heute. Das Neue am Thema, jetzt streiten sich Belgien und die Niederlande um die Frage, wer wann über welche Informationen verfügt und sie dann nicht weitergegeben hat. Astrid Korall.
Mitten in der Sommerpause kamen die Abgeordneten des belgischen Parlaments zusammen, um mehrere Stunden über den aktuellen Fipronil-Skandal zu diskutieren. Im Gepäck hatte Agrarminister Dukam den Bericht der Behörde für Lebensmittelsicherheit. Und in dem geht es auch um die Niederlande. Der Minister erhob durchaus überraschend schwere Vorwürfe gegen das Nachbarland.
Unsere Behörde hat durch gute Kontakte einen internen Bericht bekommen, der an den niederländischen Minister weitergegeben wurde. Darin steht, dass schon Ende November 2016 Fipronil in Eiern nachgewiesen wurde.
Darüber allerdings hätten die Niederlande niemanden offiziell informiert. Und deshalb habe er, der belgische Minister, seinen niederländischen Kollegen nun um eine Erklärung gebeten.
Wenn ein Land wie die Niederlande, einer der größten Eierexporteure der Welt, solche Informationen nicht weitergibt, ist das wirklich ein Problem.
Ein zentraler Punkt der Debatte war die Frage, warum die belgische Behörde für Lebensmittelsicherheit schon Anfang Juni von einem Fipronil-Verdacht wusste, aber erst am 20. Juli darüber informierte. Auch das versuchte der Minister mit Blick auf die Niederlande zu erklären. Nachdem in belgischen Eiern Fipronil gefunden und eine Verbindung in die Niederlande hergestellt worden sei, habe man lange auf Informationen warten müssen.
Einen Monat. Einen Monat ohne die geringsten Informationen der niederländischen Lebensmittelkontrollbehörde. Das heißt, wir hatten keinen Zugang zu der Kundenliste der niederländischen Firma.
Diese niederländische Firma hatte Betriebe in Belgien, den Niederlanden und auch in Deutschland mit einem Reinigungsmittel beliefert. Derzeit wird unter anderem gegen den belgischen Händler ermittelt. Er soll das Mittel mit Fipronil vermischt haben. Die Erklärungen des Ministers Dukam reichten manchen Abgeordneten aber nicht. Fabienne Winkel von der Sozialistischen Partei erklärte, die Kritik an den Niederlanden ändere nun mal nichts an der Verantwortung der belgischen Behörde. Ich muss sagen, auch wir müssen reagieren und können uns nicht wie andere Länder in Schweigen hüllen. Sobald Fälle bekannt sind, ist es unerlässlich und gesetzlich vorgeschrieben, die EU-Institutionen zu benachrichtigen. Und mit Blick auf das Image Belgiens fügte sie hinzu, wegen des unverständlichen Umgangs mit diesem neuen Lebensmittelskandal wird mit dem Finger auf unser Land gezeigt. Aber alle Verantwortung wollte der Minister dann doch nicht auf den Niederlanden abladen. Auch die belgische Lebensmittelbehörde hätte anders handeln müssen.
Es ist klar, dass wir früher über die Ergebnisse der ersten Fipronil-Verdachtsfälle hätten informiert werden müssen.
Konkrete Ergebnisse über die Anzahl der betroffenen Betriebe hatte die belgische Behörde erst vor wenigen Tagen veröffentlicht. Zunächst hieß es, alle Fipronil-Proben seien unbedenklich. Bei einer Gegenprobe in einem Betrieb wurde dann aber doch ein Fipronil-Gehalt gemessen, der über dem erlaubten Grenzwert liegt. Wie das passieren konnte, soll nun auch geklärt werden.
In einem ist Nordrhein-Westfalen ganz weit vorn bei den Staus auf den Autobahnen. Das hat sich erst am Wochenende gezeigt auf der A3 trotz der Sommerferien. Ein weiteres schlimmes Nadelöhr ist die Rheinbrücke bei der A40 bei Duisburg. Die ist marode und muss saniert werden, was länger dauert als geplant und komplizierter ist als gedacht. Heute gab es einen Krisengipfel zum Thema mit dem neuen Landesverkehrsminister Benjamin Sartori.
Landesverkehrsminister Hendrik Wüst stellte eine Art Notfallplan vor. So soll eine Lkw-Waage mit Ableitsystem verhindern, dass überladene Lastwagen die Rheinbrücke Neuenkamp passieren. Für den Fall, dass das Bauwerk noch einmal für den Verkehr gesperrt werden muss, soll das Umleitungskonzept verbessert werden. Und auch nach der Wiedereröffnung werde der Zustand der maroden Brücke genau beobachtet, so Wüst.
Wir nehmen jetzt diese Brücke sozusagen in Manndeckung. Wir werden die Schadstellen jeden Tag überprüfen lassen, um solche Ad-hoc-Maßnahmen, wenn immer möglich, zu vermeiden. Aber niemand kann einen Wiederholungsfall ausschließen.
Der Minister folgt im Wesentlichen den Forderungen der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer IHK. Dementsprechend waren Wirtschaftsvertreter mit dem Sofortpaket erst einmal zufrieden. Allerdings konnten sie angesichts der maroden Infrastruktur in NRW ihre Sorgen dennoch nicht verbergen. Erich Starke zum Beispiel ist der Chef des größten Binnenhafens Europas in Duisburg. Der Logistikriese ist darauf angewiesen, dass Lastwagen pünktlich ankommen und wieder abfahren können.
Also was wir heute erfahren haben, wie viele Schäden wir an den Brücken haben, nicht nur an den Autobahnbrücken, sondern auch hier an den interkommunalen, dann wird es notwendig sein, dass wir wirklich eine Netzwerkplanung schaffen und vor allen Dingen frühzeitig kommunizieren gegenüber den Betroffenen, und zwar aus der Wirtschaft, als auch natürlich den Bürgern, die mit dem Pkw pendeln.
Was für die Pendler nervig ist, bereitet der Wirtschaft mittlerweile ernsthafte Probleme. Nach Schätzungen der IHK kostet die A40-Brückensperrung die Unternehmen jeden Tag etwa 1,2 Millionen Euro. Neben der Logistik ist auch der Einzelhandel betroffen. Das habe eine Umfrage unter Ladenbetreibern gezeigt, sagt Wilhelm Bommann vom Handelsverband Niederrhein.
Die sagen, dass Umsätze 10-15% seit Donnerstag zurückgegangen sind. Nicht nur in Duisburg, sondern auch im Südkreis Wesel. Zweitens, unsere Mitarbeiterinnen kommen gar nicht mehr richtig in die Betriebe. Und drittens, das ist ja ebenfalls ein Problem, wir merken allmählich Andienungsprobleme. Das heißt also, die LKWs kommen nicht mehr pünktlich, um zu beliefern.
Kommende Woche Donnerstag soll der Verkehr auf der A40-Rheinbrücke erst einmal wieder rollen. Die Fertigstellung des ohnehin geplanten Neubaus ist bislang für 2026 geplant. Verkehrsminister Wüst sagte heute, dass er alles daran setzen wolle, damit es schneller klappt. Ob das funktionieren wird, weiß aber noch niemand.
Das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ich sage guten Abend und gute Fahrt. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.